Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ich hier in Petersberg, bei dem ich ja nicht das erste Mal als Redner oder als Teilnehmer sein kann, heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Mich hat übrigens Klaus Kinkel ganz persönlich hierher chauffiert, ein alter Freund aus gemeinsamen Außenministertagen, den ich vorher privat besucht habe, und wir haben einfach ein bisschen auch über Europa, nicht nur über die guten alten Zeiten oder die schwierigen alten Zeiten, sondern wir haben auch über die Gegenwart und Zukunft Europas geredet. Erlauben Sie, dass ich vielleicht einen ganz anderen Einstieg in meine Gedanken mache und dass ich Sie einlade, mit mir so ein kleines Gedankenexperiment zu machen. Ja, Sie kennen ja wahrscheinlich das Märchen oder die Sage, die nette Heiligengeschichte, dass einige christliche Jünger in Ephesus, in den Höhlen, wo einst der Apostel Johannes gewesen ist und wo Maria in den Himmel aufgefahren sein soll, dass sie in der Zeit der Christenverfolgung sich dort niedergelegt haben und dann kurz eingeschlafen sind und dann einige Jahrhunderte später aufgewacht sind und gesehen haben, was eigentlich mittlerweile passiert ist. Sie sind dann in die Höhle zurückgegangen, haben sich wieder niedergelegt und haben weitergeschlafen. Das will ich also jetzt nicht hier als Parenthese nehmen, aber ein Gedankenexperiment. Nehmen Sie mal an, es haben zwei Europäer, der eine sich in London und der andere, nehmen Sie Bukarest her, im Jahr 1989 schlafen gelegt und die seien im Jahr 2007 aufgewacht. Und das Interessante ist dann schon, diesen Vergleich wirken zu lassen. Was hat sich in London geändert, was hat sich in Bukarest geändert? Der Brite, der wird wahrscheinlich, dieser Londoner Langschläfer, wird sich wundern, dass der Verkehr in der City of London mit ungewohnten Auflagen versehen ist in der Zwischenzeit, dass die U-Bahn zwar noch immer funktioniert, aber doch deutlich älter geworden ist und auch weniger gut verkehrt. Die BBC gibt's. Es ist ein bisschen schlechter geworden, unter uns gesagt. Es gibt natürlich noch immer die Queen, die gerade ihre diamantene Hochzeit gefeiert hat. Die Ehe gibt es noch immer. Und die königliche Familie sorgt immer noch für gut gemeinte oder bös gemeinte Schlagzeilen. Es gibt auch das Pfund natürlich, Cricket gibt es nach wie vor. Die alten Aufnahmen der Beatles stehen immer noch hoch im Kurs. Er wird sich vielleicht wundern, wo die Carnaby Street und die Hippie-Geschäfte hingekommen sind. Aber im Wesentlichen wird er sich zurechtfinden. Er wird immer noch glauben, dass die britischen Inseln vom Kontinent abgeschnitten sind, und bei Nebel stimmt das ja auch. Und er wird sich nicht wundern, dass die Euroskepsis, die manchmal gepflegt wird, übrigens von den Boulevardzeitungen in einer unglaublichen Art und Weise, wie wir uns am Kontinent das gar nicht vorstellen können, erklärt natürlich auch manche vorsichtige, mit Asbesthandschuhen getragenen Vorgangsweisen. Wer immer in der Regierung in London ist, muss sich hier sehr, sehr vorsichtig bewegen. Aber im Wesentlichen, der Londoner Langschläfer wird sich im Wesentlichen zurechtfinden. In Bukarest ist die Situation natürlich vollkommen anders. Überlegen Sie mal, was sich ein Rumäne denken mag, wenn er aufwacht und er sieht, die Regierungen haben ständig gewechselt. Es gibt nicht nur mehr eine Partei, sondern es gibt eine Unzahl von Parteien. Oft wechselt das von Wahl zu Wahl. Er wird draufkommen, dass das Sozialsystem umgebaut wurde, dass eine Marktwirtschaft eingeführt wurde. War das nicht genau dieses System, vor dem eigentlich immer gewarnt wurde und das jetzt plötzlich flächendeckend gilt? Er erfährt, sein Land, horribile Diktatur, ist Mitglied der NATO, ist Mitglied kürzlich der Europäischen Union geworden. Er nimmt taumelnd zur Kenntnis, dass man ohne allzu große Beschränkungen ins Ausland fahren kann. Ja, dass es eine Währung gibt, die Euro heißt und die irgendwann einmal natürlich auch in seinem Land eingeführt wird. Es gibt sogar Sonderbezeichnungen für Bulgarien, in diesem Zusammenhang nicht für Rumänien. In den Zeitungen stehen Dinge, die früher gestreamlined gewesen sind. Es gibt Fernsehkanäle, es gibt Satellitenzugang, es gibt Werbung, die nicht dem politischen Plan folgt. Die Straßen sind vollgepfropft mit dem üblichen Stau, es gibt Supermärkte, man kann zu allen möglichen Zeiten alles Mögliche kaufen, natürlich nicht von allen Menschen, man muss auch etwas in der Tasche dazu haben. Sie verstehen vielleicht, dass eigentlich eine unglaubliche Veränderung hier in einer ganz, ganz kurzen Zeit innerhalb einer politischen Generation vor sich gegangen ist. Und dass das jedenfalls sehr schwer zu verkraften ist. Dass man fast mit Lichtgeschwindigkeit von einem anderen System in ein europäisches, westliches System hineingekommen. Wir, jetzt im Herzen Europas, Deutsche, Österreicher und wenn man so will, also die Jüngeren wie wir oder Älteren, sogar Gründungsmitglieder der Europäischen Union, wir nehmen das viel zu wenig wahr. Wir nehmen viel zu wenig davon Kenntnis, was sich eigentlich mental und historisch, kulturell hier Dramatisches ereignet hat. Das ist wirklich ein Wunder. Der Martin Luther King hat einmal gesagt, I had a dream. Und er träumte von irgendetwas. Wir leben in einem Traum. Und wenn mir jemand gesagt hätte, als ich 89, als noch junger Wirtschaftsminister ins Amt gekommen bin, angelobt wurde, ich werde es erleben, was alles in diesen nicht einmal 20 Jahren geschehen wird. Ehrlich gesagt, und ich bin ein glühender Optimist, immer noch. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Eigentlich hat die Realität die kühnsten Träume überholt. Die deutsche Wiedervereinigung, der Beitritt der Zehn, der Beitritt von Bulgarien, Rumänien, die Einführung des Euro, die enorme Verdichtung auch im wirtschaftlichen Bereich. Die Union von heute ist nicht mehr vergleichbar mit der Situation etwa vor 20 Jahren. Es ist eine ganz andere Integration, nicht nur Erweiterung geworden. Und das nehmen wir eigentlich als ganz selbstverständlich hin und begreifen nicht, dass sich vielleicht manche einfachere Leute auch in unseren eigenen Ländern mit diesen Veränderungen schwer tun. Wir sind wahnsinnig schnell unterwegs. Wahnsinnig schnell, vielleicht in manchen Bereichen sogar zu schnell und vergessen, dass wir auch immer die anderen, das Volk, mitnehmen müssen. Ein guter Führer ist nicht einer, der am Horizont verschwindet, sondern ist einer, der wirklich auch seine Herde und seine Mitarbeiter, seine Gefolgsleute mitnehmen kann. Und das ist ein Punkt, den wir sehr ernst nehmen müssen. Ich kann das für uns jedenfalls, dieses kleine Wunder, insofern erläutern, weil wir sind so von, wir haben eine super wirtschaftliche und politische Entwicklung auch schon seit 1945 gehabt. Aber der Turbo, der Umstieg von einer einmotorigen Propellermaschine zu einem zweistrahligen Düsenjet, hat eigentlich mit zwei Entwicklungen zu tun, die alle im Jahr 89 begonnen haben. Wir haben gleichzeitig in diesem Jahr den Beitrittsantrag in Brüssel abgegeben. Ich werde es nie vergessen, du hast das erzählt. Der legendäre Alois Mock, der noch immer lebt, leider gesundheitlich nicht ganz gut beisammen ist, hat damals darum gekämpft, diesen Beitrittsantrag abgeben zu können. Wir waren die ersten, das erste EFTA-Land, das diesen Beitrittsantrag abgegeben hat. Ich werde nicht vergessen, wie bei der ersten EFTA-Tagung ich als Verräter beschimpft wurde. Ich war gerade erst ganz kurz in der Regierung, nicht gewusst, wie man geschieht. Ja, die Finnen, die Schweden, ein paar Wochen später waren sie auch da, die Norweger. Aber wir waren da und Alois Mock war wirklich der Eisbrecher in dieser Situation. Und im Herbst 89 hat de facto der sanfte, friedliche Fall des Kommunismus, des Eisernen Vorhangs begonnen. Und für uns Österreicher, und das können nur die Deutschen und wir verstehen, also da sind wir wirklich nicht getrennt durch die gemeinsame Sprache, sondern wirklich verbunden durch ein gemeinsames Schicksal. Wir haben beide ungefähr eine gleich lange Grenze, 1200, 1300 Kilometer, gemeinsame Grenze mit Osteuropa, getrennt durch den Eisernen Vorhang gehabt. Wir sind die einzigen Länder, die das wirklich eigentlich verstehen. Dass unsere Länder zerrissen gewesen sind. Vergessen Sie nie, Österreich hatte in der Ersten Republik mehr Handel mit der Tschechoslowakei als mit Deutschland. Und da sind die Adern, dieser Blutkreislauf ist dramatisch und brutal unterbrochen worden. Wir haben plötzlich die Hälfte, fast die Hälfte unseres Landes umgeben gehabt von Minenstreifen, Todesstreifen, Maschinengewehrnestern. Und es ist jede Woche etwas passiert. Ich bin 79 ins Parlament das erste Mal gewählt worden. Ich bin Wiener, aber durch irgendeinen Zufall der Wahlkreiseinteilung des Restmandatsverfahrens habe ich dann das nördliche Waldviertel zugeteilt bekommen. Also ich, ein urbaner Mensch, ein Wiener, der im Waldviertel bisher nie etwas zu tun gehabt hat. Ich bin dann auf den Tischen in einem Wirtshaus gestanden, habe dort Volksreden geschwungen, skeptische Bauern überzeugen müssen, dass es vielleicht nicht ganz blöd ist, wenn wir in Richtung Europa und Richtung Westen schauen. Das war für mich eine unglaubliche Lehrzeit. Aber jedes Monat, jede Woche ist irgendein kleinerer oder größerer Grenzzwischenfall gewesen. Nur die Deutschen und wir verstehen, was dies bedeutet. Also in diesem Bereich Europa, Wirtschaftsraum, politische Macht, Euro, da sind wir gut aufgestellt. Einige Dinge, die zusätzlich noch spannend sind, früher nicht so gewesen sind, treten jetzt auch immer stärker hervor. Zum Beispiel hat sich ja in dem ganz wichtigen Bereich der Normensetzung, der Standardfestsetzung, Europa mittlerweile so positioniert, dass wir die Amerikaner überholt haben. Und das ist aber nicht unwichtig, denn die Frage, welche Stoffe etwa in einem bestimmten Kinderspielzeug drinnen sein dürfen, ob jetzt Blei verboten wird bei diesen Electronic Gadgets, das hat die Europäische Union durchgesetzt. Das Verbot von Tierversuchen bei Kosmetika, das Verbot von krebserregenden Substanzen bei Lippenstiften zum Beispiel. Alles Europäische Union. Und dankbar haben es letztlich die Produzenten der Welt aufgegriffen, weil es ihnen immer lieber ist, dass ein ganz starker hier vorangeht und damit auch den Kurs angibt, der letztlich gar keine Alternative hat. Und die amerikanische Industrie wird jetzt langsam unruhig und macht ihrer Regierung auch schon Vorwürfe, wieso sie eigentlich zusieht, dass langsam aber sicher die Europäer in diesem Bereich durch die Kommission, das Standard-Setting und diese Normenkontrolle eine immer stärkere Position hat. Das ist schon ein spannender Punkt, der hier entsteht und letztlich auch ein Standortvorteil für uns sein kann. Daher glaube ich, dass dieser in der Öffentlichkeit kaum beachtete Punkt eine sehr wichtige Bedeutung hat. Das nächste geht natürlich auch weiter in die Richtung, dass wir als globaler Akteur unsere Kräfte bündeln müssen. Wir werden von außen viel wichtiger genommen, als wir uns oft selber nehmen. Daher jetzt ganz wichtig ist dieser Afrika-Gipfel, der in wenigen Wochen stattfinden wird. Und Afrika ist natürlich ein Kontinent, der extreme Probleme aufweist, extreme Verwerfungen, politische Instabilität, immer noch die alte koloniale Vergangenheit mit all ihren furchtbaren Dingen, die hier zurückgelassen worden sind, aber natürlich auch ein ungeheuer reicher Kontinent. Und es ist schon interessant zu sehen, wie die Chinesen jetzt in den letzten Jahren systematisch diesen Kontinent durchforsten. Von den 5 höchstrangigen Nomenklatura-Mitgliedern der chinesischen Führung gehen jedes Jahr 2 bis 3 auf Reise, 10, 14 Tage auf Reise nach Afrika und besuchen systematisch die Länder dieses Kontinents durch. Europäische Präsenz, ja, wo es die alten klassischen Verbindungen gibt. Aber ich finde es ganz wichtig, Merkel hat es jetzt begonnen, auch Sarkozy, das muss ein Thema werden. Afrika ist letztlich ein Kontinent, der vor unserer Haustür liegt und die Amerikaner kümmern sich kaum darum, können das auch nicht so leicht. Die Russen sind letztlich dort nimmer mehr der dominante Partner. Ich glaube, wir müssen hier viel stärker präsent werden. Und wir sind ja auch der größte Entwicklungshelfer in diesem Bereich, der größte Wirtschaftspartner für diese Region. Daher, auch wenn das in der europäischen Öffentlichkeit nicht immer so verstanden wird oder bedeutsam gesehen wird, diese Fragen halte ich für zentral, dass wir uns wirtschafts- und auch außenpolitisch gemeinsame vernetzte Strategien entwickeln. Das ist der Punkt, der mir auch aus der Kenntnis von 2 Präsidentschaften, eine habe ich als Außenminister gemacht, eine als Bundeskanzler und Vorsitzender des Europäischen Rates, das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir nicht isoliert ein Thema nach dem anderen behandeln, in Fachministerräten, sondern dass wir zusammenführen und ganzheitliche Konzepte entwickeln. Es muss eben die Wirtschaft mit der Außenpolitik, mit der Sicherheitspolitik oder mit dem neuen Thema der Energie- und Klimapolitik vernetzt und verbunden werden. Und das ist ja das Spannende, zum Beispiel in dem neuen Vertrag, der unter uns gesagt also kein epochales neues Werk ist. Das ist eine ganz normale Weiterentwicklung der bisherigen Verträge. Es war vielleicht auch der Verfassungsanspruch ein bisschen zu hoch gegriffen. Das hat Giscard unbedingt erzwingen wollen. Aber es war natürlich ein Projekt, das ein bisschen aus der romantischen Epoche der Frankfurter Paulskirche abgeleitet gewesen ist. Also da kommen die 100 gescheitesten Leute zusammen, the brightest, the best men and women, die denken gemeinsam, schaffen eine Verfassung, Symbole, eine Charta der Grundrechte und Europa steht auf und ist ein Riese, vom Zwerg sofort zum Riesen hochgewachsen. Das ist ein bisschen eine Überforderung gewesen. Und das hat natürlich auch bei manchen genau diese Skepsis befördert, die es ja eh ununterbrochen gibt, gerade übrigens in föderal organisierten Staaten wie der Bundesrepublik oder in Österreich oder Belgien oder auch in anderen, auch Holland, Frankreich. Es ist interessant, wo sozusagen die Skepsis gewachsen ist. Wir wollen keinen europäischen Superstaat. Wir wollen eine Kooperation, eine echte Integration und Erweiterung, eine Vertiefung, aber es will niemand die Superbürokratie, sondern das Prinzip der Subsidiarität. Konrad Adenauer, christlich-soziale Lehre, ist ein urheiliges Prinzip nicht nur in unseren Nationalstaaten, wo das ja gelebt werden muss und immer wieder auch erkämpft wird oder abverlangt wird den zentralen, den nationalen Regierungen, sondern auch in der Europäischen Union. Daher ist diese Frage der Überforderung des Projektes mit dem Verfassungsanspruch, mit auch der explizit verankerten Frage des Vorrangs des europäischen Rechts, über das man ja durchaus jetzt juristisch feinsinnig debattieren könnte. Aber es ist natürlich eine Sache, die nicht wirklich ausgestanden ist. Beispielsweise hat mich sehr interessiert, dass der frühere Bundespräsident Herzog, der im Konvent gewesen ist, sehr gekämpft hat für die Charta der Grund- und Freiheitsrechte, gesagt hat, wir waren im Konvent überzeugt, gemeinsam, dass das nicht eine Begründung einer neuen Gemeinschaftskompetenz werden darf. Und er war sehr bestürzt, wie er dann draufgekommen ist, dass sofort ein paar Wochen später in der Kommission Dossiers gegeben hat, wo genau das aber versucht wurde abzuleiten. Also manche Skepsis, und ich sage das als glühender Europäer, manche Skepsis von Bevölkerungen, Juristen, muss man ernst nehmen, das ist nicht ganz unbegründet. Und natürlich, man kann das verwitzeln, nicht wie also etwa, ich war jetzt in Frankfurt vor einiger Zeit, habe also eine Rede für Hans-Gerd Pöttering gehalten und da war das große Thema der Apple-Doy, der Apfelwein, die Bezeichnung Apfelwein. Jetzt kann man schmunzeln drüber. Nicht, Wein ist nur etwas, was aus Trauben gewonnen wird. Nur ehrlich gesagt, warum muss das wirklich zentral europäisch geregelt werden? Warum lässt man nicht diese Größe, diese Flexibilität, dass lokale Bezeichnungen im Lokal sein müssen? Oder heute im Economist ist ein Riesenartikel, eine ganze Seite über Rumänien übrigens. Die haben eine Tradition, dass zu Weihnachten heute in den Hinterhöfen, in den Höfen der Häuser, auch in den Städten, werden die Schweinerl geschlachtet. Und zwar selber, damit man den Schweinebraten, den Weihnachtsbraten hat. EU verbietet natürlich genau diese Privatschlachtungen, also es muss alles hygienisch und ich weiß nicht was und so weiter sein. Die Rumänen wollten eine Ausnahme, wie sie ja auch für die Moslems und für jüdische Rituale vorgesehen ist, abgelehnt worden, weil das gilt nur für religiöse und nicht für traditionelle Sachen. Warum eigentlich? Oder warum müssen die Finnen verzichten auf die jahrhundertealte Tradition, ihre Zweiteilhäuser, diese Karten mit Teer, also mit Stroh und Schilf und mit Teer abzudecken? Na, das geht nicht, weil das ist eine europäische Umweltschutzbestimmung. Mag ja alles seine Begründung haben, aber ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Lockerheit, das liegt uns Österreicher natürlich, das gebe ich schon freimütig zu. Bei uns ist eine Vorschrift nicht eine, die man sofort und zu 120% umsetzt, sondern dass man zuerst einmal liest und fragt, ob es eigentlich gescheit ist. Und dann kann man überlegen, in welcher Form man sie austrifiziert umsetzt. Ich war Vorsitzender Führer, hieß es damals, der katholischen Studierendenjugend. Wir sind dorthin gewallfahrtet, haben Kreuze aufgestellt, haben gebetet. Ja, ein Wunder, dass das alles eigentlich so friedlich, überzeugend gegangen ist. Aber wir müssen verstehen, dass das nicht selbstverständlich ist. Und dass das gerade für die Ungarn, für die Tschechen, für die Slowaken, für die Polen, für die Balten, für die Bulgaren und Rumänen ein unglaublich langer Weg ist. Und dass sie sich daher schwer tun mit manchen Dingen, die für uns eben selbstverständlich geworden sind. Und übersehen wir auch nicht, dass dieser Doppelturbo für uns und natürlich auch für die Deutschen auch enorme wirtschaftliche Chancen gebracht hat. Ich meine, wir reden alle immer von der asiatischen Herausforderung. Jetzt sage ich nur einmal, Slowenien ist für uns ein größerer Absatzmarkt für österreichische Exportartikel als Japan. Und das kleine Kroatien kauft uns mehr österreichische Produkte ab als China. Daher Bescheidenheit, nehmen wir die Kleinen auch ernst. Sie verdienen es. Und übersehen wir nicht, dass 2/3 letztlich auch unseres Handels, auch mit in der Bundesrepublik, ist innerhalb der Europäischen Union. Und wir selber sind einer der ganz wenigen wirtschaftlichen Kräfte, die aus eigener Kraft eine Konjunktur erzeugen, halten oder weiterentwickeln können. Und ich glaube daher, dass diese Erweiterung eine ganz faszinierende Dimension hatte und eine Wirklichkeit hat, die letztlich uns allen, auch unseren Bürgern, unglaublich gut getan hat. Ich habe angefangen als junger Wirtschaftsminister, wir müssen nicht mit Zahlen langweilen, aber eine Zahl ist ganz spannend. Ich habe angefangen mit 31 Milliarden Euro Exporte. Heute haben wir 115 Milliarden Euro Exporte. Also eine Explosion. Rumänien zum Beispiel, das Beispiel, das ich erwähnt habe, verzehnfacht haben wir unsere Exporte dorthin. Wir Österreicher haben natürlich von Anfang an ganz bewusst uns auf diese Schiene gesetzt. Wir haben quasi Hongkong vor der Haustür. Wir haben gesagt, das sind Märkte, die haben eine mindestens doppelt so hohe, doppelt so große Wachstumsrate wie wir selber. Und da müssen wir hinein. Angefangen haben, wie habe ich als Wirtschaftsminister, indem wir Manager trainiert haben. Wir haben nicht viel Geld gehabt. Ich habe meinen Freund in der Wirtschaftskammer eingeredet, wir machen ein gemeinsames Programm. Gemeinsam heißt bei mir immer anderer zahlt und ich mache das dann mit ihnen. Wir haben auch ein bisschen mitgezahlt. War ein Riesenerfolg, 50.000 Manager wurden trainiert. Und das Ergebnis ist heute, Österreich ist von den neun Mitgliedsländern in fünf der Nummer 1 Investor. Und das nützt natürlich bei uns auch, weil wir haben keinen Abfluss an Arbeitskräften, sondern wir haben in Wahrheit genau dadurch sehr profitiert. Wir haben 1.000 Headquarters, europäische Headquarters, die Mittel- und Osteuropa betreuen von Wien aus. Das wird sich ändern irgendwann einmal, weil natürlich das auch zurückfließt und das ist auch notwendig und richtig so. Und wir dürfen auch nicht stehen bleiben. Wir haben am Anfang die unmittelbaren Nachbarn betreut, wie die Deutschen ja auch. Die Integration der DDR, die neuen Bundesländer, das war ja eine ähnliche, gigantische Aufgabe, die euch wunderbar gelungen ist. Aber dann natürlich in Polen und der nächste Schritt. Wir haben dann auf den Balkan gesetzt. Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien. Und ich glaube schon der nächste Schritt, Ukraine, Russland, Zentralasien, Kaukasus. Das sind Themen, die wir uns ganz systematisch vornehmen müssen. Und die Europäische Union, und damit komme ich schon jetzt zu dem Punkt, der auch das Thema ist, was wir uns vornehmen müssen. Wir sind ja nicht perfekt, wie wir dastehen. Brauchen wir uns ja nicht vormachen. Das, was ich hier sage, ich hoffe, dass Sie auch ein bisschen dem folgen können, wie ich das meine. Ich meine das aus voller Überzeugung. Aber ich sehe genauso auch, dass die Sachen Europas, die Sache Europas, die Causa, lange nicht so populär und beliebt ist, wie ich das gern hätte. Überhaupt nicht. Wenn Sie fragen oder wenn Sie sich anschauen, Eurobarometer, diese Skepsis, die dem Projekt an sich entgegenschlägt. Und natürlich, es sind einige Ältere unter uns, wie Bernhard und ich ja auch, wir kennen ja nicht mehr zu den ganz Jungen. Aber natürlich, wenn Sie den Jungen heute können es nicht mehr sagen, Europäische Union, das Friedensprojekt. Die müssen es zwingen, auf die Dorffriedhöfe zu gehen und einmal anzuschauen, die Kriegerdenkmäler, wo ein Viertel der Dorfjugend gestorben ist, sinnlos, umsonst im Ersten und im Zweiten Weltkrieg noch einmal. Das heißt, nur dann, wenn du sie so unmittelbar konfrontierst, dann gelingt es vielleicht. Aber von selbst kommt das Thema Friedensprojekt der Europäischen Union nicht mehr zum Tragen oder zum Fliegen. Da ist nicht Luft unter den Flügeln. Wir müssen daher das Thema Europa neu begründen. Und wir müssen das mit Themen tun, die hoffentlich jeder versteht. Denn die Union ist in Wahrheit größer, als wir oft selber glauben. Wir sind immerhin nach China und nach Indien die drittgrößte Macht der Erde mit fast 500 Millionen Menschen, die bei uns zu Hause sind. Wir sind die stärkste Wirtschaftsmacht. Wir haben mit dem Euro eine klassische Reservewährung aufgebaut, wo heute bereits ungefähr 30% der Weltwährungsreserven in Euro abgerechnet werden. Und jetzt kommen natürlich schon auch einige, es ist interessant, jetzt die OPEC-Tagung zu erleben, wo diese unglaublich komische Verbrüderung von Chavez und Ahmadinejad stattgefunden hat. Aber das Interessante ist natürlich, dass jetzt alle nachdenken, sind wir eigentlich beim Dollar bestens aufgehoben. Weil die haben auch kapiert, dass natürlich in Wahrheit uns der starke Euro sehr geschützt hat vor einem Teil der Auswirkungen etwa der Öl- und Gaspreisanstiege. Die denken, es können wir nicht in Wahrheit langsam umsteigen und quasi einen Teil in Euro. Also ich bin sehr zufrieden mit der jetzigen Situation. Und man sieht ja auch, dass sich unsere Strategie, einen starken, glaubwürdigen Euro zu entwickeln, absolut bewährt hat, was auch nicht so selbstverständlich gewesen ist. Als wir die Ersteinführung gemacht haben mit dem Erstkurs 1,13, 14, 15, was weiß ich, also irgendwie in dieser Größenordnung, dann sind wir drastisch abgefallen auf 80, 85 Cent und dann bitte jetzt fast schon auf 1,50. Das ist schon eine spannende Geschichte. Man muss aber den Mut haben und die Festigkeit, so etwas durchzustehen. Und man muss auch, und das meine ich ernst, der EZB die Unabhängigkeit absolut belassen. Politische Interventionen und Zurufe sind da absolut sinnlos. Dialog über wirtschaftspolitische Strategien, ja, jederzeit. Aber bitte, die Unabhängigkeit der EZB ist in unser aller Interesse und muss von uns Deutschen, Österreichern und den Ländern, die das auf ihre Fahnen geschrieben haben, auch absolut bewahrt werden. Das soll jetzt nicht eine Aufforderung sein, wie Bernhard Vogel zu Recht gesagt hat, nicht die EU soll Österreich beitreten, sondern ich finde halt ein bisschen Flexibilität ist in allen solchen großen Institutionen lebensnotwendig. Sie können auch eine große Firma bitte nicht führen, nur nach einer Geschäftsordnung. Ich war 12 Jahre Parteiobmann, ich habe mir nie mein Statut angeschaut. So kannst du eine große Partei mit 500.000, 600.000 Mitgliedern nicht führen. Sondern du musst immer Fingerspitzengefühl, Radarohren aufsperren und musst schauen, was geht nicht und warum geht es nicht. Und wenn ich weiß, warum es nicht geht, muss ich schauen, gibt es einen Bypass, gibt es einen Umweg, wen muss ich überzeugen. Und die Union müsste das auch schaffen. In Wahrheit ist ja die Union, wenn Sie mir das erlauben, ein bisschen in der Situation, ganz andere Zeit, ganz andere Größe natürlich, wie Österreich-Ungarn. Das hat einer beschrieben, das ist nicht jetzt meine Meinung, sondern das ist ein ganz witziger junger Historiker, ein Amerikaner, der heißt Wes Mitchell, ist 30 Jahre alt und hat einen solchen Vergleich gewählt, den man schon auch ernst nehmen sollte. Das große Österreich-Ungarn hatte, damals groß, hatte immerhin über 50 Millionen Menschen. Also das ist damals bei viel kleineren europäischen Bevölkerungszahlen schon gewaltig gewesen. Und hatte bitte immerhin 15 offizielle Sprachen und natürlich eine Fülle von Nationalitäten unterzubringen. Und hat dazu ein unerhört raffiniertes System von Problemlösungsstrategien entwickelt, die in Wahrheit ja dem ähneln, was wir in der Union ja dauernd machen. Wir haben alle 10 Jahre den riesigen Ausgleich, Finanzausgleich verhandelt, die Union macht es halt alle 7 Jahre. Aber es war nichts anderes, es war das ganz große Projekt, dass man versucht, quasi den Reicheren dazu zu bringen, dass er den ärmeren Regionen im Land etwas abgibt. Also diese Kohäsion, dieser Zusammenhalt, dieser Solidaritätsfonds, das ist eigentlich eine uralte Idee und hat ganz gut funktioniert. Dann die Bewahrung, der Schutz der Minderheiten, die gerade in der österreichisch-ungarischen Monarchie natürlich eine besondere Bedeutung gehabt haben, die auch immer das Erzhaus, Otto von Habsburg feierte jetzt seinen 95. Geburtstag, die den immer als Schutzherrn für ihre Minderheitsrechte betrachtet haben. Und das nehme ich jetzt schon ernst, das muss die Union auch schaffen. Die Union darf nicht bitte ein Direktorium von einigen wenigen Großen sein. Ganz so wie du gesagt hast, Churchill hat den Beitrag der Kleinen, auch der Kleinsten, ernst genommen. Von Luxemburg, Malta, Zypern, jeder hat etwas beizutragen. Und nur wenn das begriffen wird, dann sind wir letztlich auch überlebensfähig. Die österreichisch-ungarische Monarchie ist an 2 Dingen gescheitert, meiner Meinung nach, und das sagt auch Wes Mitchell sehr genau. Erstens einmal, sie hat am Schluss nicht mehr die Kraft gehabt zu inneren Reformen. Das ist ein Punkt, den wir sehr ernst nehmen müssen. Ist diese Union, die wir lieben, zu der es für mich keine Alternative gibt, reformfähig genug, flexibel genug, lebendig genug? Haben wir genug Feuer, um andere zu entzünden, oder sind wir nur mehr Asche? Bewahren wir sozusagen in der Urne das, was uns Schumann und Monet und wer immer gepredigt hat? Das ist ein wichtiger Punkt. Sind wir überhaupt noch in der Lage, diese Idee zu transportieren? Sind wir in der Lage, auch auf die neuen Herausforderungen der Zeit zu reagieren? Und diese neuen Herausforderungen sind gewaltig. Österreich-Ungarn hat es nicht mehr geschafft. Und wir haben uns damals zu sehr angenähert einem der großen Nachbarn, nämlich Deutschland damals, was natürlich zur Folge gehabt hat, dass damit eigentlich die Mittlerrolle, die das Herrscherhaus und die Regierung gehabt hat, zwischen den verschiedenen Nationalitäten nicht mehr funktioniert hat. Das ist übrigens auch der gleiche Punkt. Wir haben die Amerikaner auf der einen Seite, die Russen auf der anderen Seite. Das ist keine Äquidistanz, damit ich nicht missverstanden werde. Aber es sind natürlich unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Prioritäten. Und wir müssen sehen, dass wir gerade, kommt zum Eingangsbeispiel zurück, auch die Besorgnisse, die Sensibilitäten der neuen Mitgliedsländer absolut berücksichtigen müssen. Die haben Gründe in ihrer Geschichte, etwa eine russische Hegemonie nicht zu wollen. Wie vielleicht etwa in Deutschland, in Österreich oder in anderen Ländern auch für eine sehr starke Aversion gegen eine amerikanische Hegemonie vorhanden sein mag. Und in manchen Bereichen ist das durchaus verständlich. Nur wir müssen als Europäer hier eine gemeinsame Linie entwickeln. Das ist sehr, sehr schwierig. Denken Sie nur jetzt an den Kosovo. Nur eines sage ich Ihnen voraus, wenn wir nicht fertig bringen, eine gemeinsame Stimme für die wichtigen Fragen der Welt zu bekommen, Außenpolitik, Energiepolitik, Klimaschutz, da dann wird die Europäische Union nicht für ewig ein Global Actor sein können, sondern wird es halt irgendeine Freihandelsassoziation sein, die zum wechselseitigen Wohlbefinden und zum wechselseitigen Export von Waren und Dienstleistungen und Finanzleistungen funktioniert. Aber es ist nicht das, was wir eigentlich brauchen, was eigentlich auch die Welt von uns letztlich erwartet. Daher nochmals Angleichung des Wohlstandsgefälles, großartig gelungen eigentlich mit Irland, das Armenhaus früher, heute Nummer 1 in der Rangliste pro Kopf Reichtum, ein super Beispiel. Aber auch für uns bitte, wir haben ja in Österreich immer wieder diese blöde Diskussion, Nettozahler, Nettoempfänger. Und es ist wahr, natürlich sind wir Nettozahler, und es ist wahr, dass wir 20 Milliarden Euro in den letzten Jahren nach Brüssel bezahlt haben. Aber es ist ebenso wahr, dass wir ungefähr 90% zurückgeholt haben. 17,5 Milliarden zurückgeholt aus Brüssel für ländliche Raumentwicklung, für die Forschung, für die sozialen Einrichtungen und dazu noch kofinanziert über Bund und Länder, haben wir etwa ein Programm von 40, 45 Milliarden Euro, ein Modernisierungsprogramm aufstellen können. Und in Deutschland wird das Ganze heute mal 10 in der Dimension zu sehen sein. Das hätte es sonst nicht gegeben. Nur bei uns weiß kein Mensch, dass das so ist. Die gesamte Entwicklung der steirischen Thermenregion, die Entwicklung der burgenländischen Weinwirtschaft, ein Sensationserfolg. Weiß kein Mensch, dass das alles nur durch die Europäische Union letztlich ermöglicht wurde. Die Erfolgsgeschichte der Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen, wir haben unsere Forschungsausgaben verdoppelt in den letzten 7 Jahren, ermöglicht unter anderem durch die Union. Und wir holen uns letztlich schon mehr als 100% aus den Forschungstöpfen der Europäischen Union zurück. Jetzt da brennt die Entscheidung gestern in der Kommission, den Brennerbasistunnel mitzufinanzieren. Das sind alles Dinge, die europäisch letztlich erzwungen, ermöglicht worden sind. Und über diese ganz konkreten Dinge sollten wir auch gegenüber den Bürgern viel mehr reden. Daher mit einer Stimme in der Außenpolitik sprechen, eine kohärente, vernetzte Politik in allen Bereichen entwickeln, Europa erklären, den Bürger nicht als selbstverständlich nehmen, nicht Eurospeak, das nur mehr die Diplomaten und nur mehr die Europapolitiker verstehen, Konvergenz und Kohäsion und Komitologie. Kein Mensch versteht uns, wenn wir so, ich kann es auch, bin perfekt in dieser Language, aber es versteht kein normaler Mensch, wenn man anfängt, einmal über diese Dinge so zu reden. Wir müssen die Dinge wieder herunterbrechen und den Menschen sagen, was eigentlich alles geschehen ist. Dass es einen europäischen Notruf gibt, 112, den jeder Bürger, wo immer er ist, wählen kann und damit Zugang zu Polizei oder zu Notrufeinrichtungen hat. Dass die Europäische Union die Auslandstarife, die Roaminggebühren praktisch halbiert hat. Dass die Europäische Union durch den Standard, den GSM-Standard heute fertiggebracht hat, dass 80% der Welt nach unseren Handystandards telefoniert. Dass wir in der Lage sind, über die Kommission die Badequalität, die Badeseequalität, die Küsten zu kontrollieren und damit die Menschen sicher sein können, dass Konsumentenschutz eben nicht nur eine leere Formel, sondern gelebte Realität ist. Dass wir, ja, das halte ich persönlich für eine der wichtigsten Funktionen überhaupt, dieses Europa schützt und nützt, diese Doppelfunktion, das halte ich für ganz entscheidend, dass jeder europäische Bürger, wo immer er auf der Welt ist, den konsularischen Schutz jeder einzelnen EU-Einrichtung, jedes einzelnen Mitgliedstaates in Anspruch nehmen kann. Dass wir jetzt seit 9 Wochen im Amt, in Wirkung, in Gebrauch haben, das SIS One-for-All-System, versteht auch kein Mensch natürlich, das ist dieses Schengen-Informationssystem, SIS One-for-All. Das heißt, dass wir an den Grenzen, jedes Land gibt ein, und da kommen jetzt 9 neue Mitgliedsländer dazu, mit 1. Jänner, aber sie tun jetzt schon im Probebetrieb das alles mit bearbeiten. Und die Grenzen fallen ja bekanntlich ab dem 1. Jänner. Die haben jetzt bereits 750.000 Daten eingegeben, diese 9, in den letzten paar Wochen. Ergebnis sind zum Beispiel für die alten Mitgliedstaaten insgesamt bereits 370 Treffer und immerhin 30 Verhaftungen. Wir Österreicher, wir kleinen Österreicher, haben bereits 50 Treffer und 10 Verhaftungen vornehmen können. Und es reicht bitte von, diese Treffer heißen, dass gestohlene Autos gefunden worden sind, dass man einen Kinderschänder erwischt hat, dass man irgendeinen, der einen Serieneinbruch gemacht hat, schnappen konnte und, und. Das ist eine faszinierende neue Welt, die sich in dieser Verbrechensbekämpfung letztlich hier abzeichnet. Wir müssen das aber sagen. Ich bin überzeugt, kein Mensch hat Kenntnis von diesen notwendigen und wichtigen Dingen. Und ich glaube, ich bin auch überzeugt, wenn wir fragen würden, die Bürger, wo wollt ihr mehr oder weniger Europa, dann werden sie sagen, weniger Vorschriften, aber mehr Kooperation in der Außenpolitik, in der Verbrechensbekämpfung, in der Sicherheitspolitik, in der Verteidigungspolitik. Und diese Differenzierung ist so entscheidend nach meiner Sicht. Ich habe ein Zeitlimit bekommen, das ich nicht überschreiten will, weil es ja auch noch eine Diskussion geben soll. Mir tut es natürlich leid, sage ich ganz offen, um die Symbole, das gebe ich schon zu, weil natürlich die Symbole schon auch wichtig sind. Und als Wiener habe ich natürlich schon auch, bekränke ich mir ein bisschen, dass das Werk von Beethoven, genommen aus der die paar Takte Musik aus der 9. Symphonie, die er übrigens natürlich in Wien, wo sonst, komponiert hat, eine Ode an die Freude und nicht an den Frust, bitte. Eine Ode an die Freude sind. Und dass das jetzt gestrichen ist, finde ich eigentlich schade. Übrig geblieben ist als einziges Symbol der Europäischen Union jetzt der Geldschein und die Münze. Sie werden es natürlich eh genau wissen, Design made in Austria von einem österreichischen Designer. Aber es ist trotzdem schade für mich als Christdemokrat, dass eigentlich jetzt das einzige Symbol im Vertrag das Geld ist. Und die Monetarisierung Europas ist eigentlich genau aus meinem vorher gesagt nicht das, was ich mir erwarte. Man muss nicht Europa jetzt eine Seele geben oder die Seele Europas suchen. Also ich glaube nicht, dass Europa eine Seele hat, sondern wenn, dann haben wir Seelen und Herzen und Hirne und Hände und ich weiß nicht was alles. Und natürlich auch Verdauungsorgane, die dann nachher gefüttert werden. Sondern ich glaube, dass wir versuchen müssen, letztlich alle Dimensionen des Lebens in dieser Europäischen Union mit Leben zu erfüllen. Das ist mir wichtig, das wollte ich Ihnen sagen. Der Karl Jaspers hat ein wunderbares Wort einmal geprägt. Europa hat ja nur zwei Möglichkeiten, entweder die Balkanisierung oder die Verschweizerung. Die Balkanisierung heißt natürlich permanente Konflikte und permanente Struggles gegeneinander. Hoffen wir auch mit Hilfe der Europäischen Union demnächst zu überwinden. Oder eben die Verschweizerung, das heißt nicht, dass wir über alles und jedes alle 14 Tage abstimmen müssen, sondern dass wir einfach die Sprachen, die Vielfalt, die Religionenvielfalt, die kantonale Vielfalt, dass wir das lieben lernen und achten lernen. Und die Schweiz hat ungefähr mit 26 Kantonen und Halbkantonen fast so viele Mitglieder wie die Europäische Union mit jetzt 27. Also ganz daneben ist das Modell nicht. Wie gesagt, die Schweizer gehört in Gedanken zu uns. Aus unerfindlichen Gründen hat das Volk ja schon zum EWR Nein gesagt. Daher werden sie uns wahrscheinlich an der westlichen Grenze Österreichs trotzdem mit einer gewissen Distanz, aber mit freundschaftlicher Verbundenheit erhalten bleiben. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein durfte. Ich bin überzeugt, in der Diskussion haben Sie ganz andere Fragen, Wünsche, Beschwerden und Anregungen, als ich sie gebracht habe.